Moin zu Lebenssack 1. Themen weiter beim Fußballfantom mit Scoop und Sepp. So, Scoop. Zweite Runde DFB-Pokal, gut überstanden?
Ja, sehr gut.
Das war klar. Andere Mannschaften haben es uns gleich getan und haben sich verabschiedet. Ich denke, alles eine Frage der Belastungssteuerung. Ihr kennt euch damit sicherlich auch aus, liebe User. Denn direkt da deswegen allein für die Belastungssteuerung schon gerne mal Like, ein Herzchen dalassen und alles Mögliche, ja. Und Kommentare von mir aus auch, um hier das ganze Video ein bisschen zu pushen. Ja, unsere Spieler hatten Belastungssteuerung, unsere Spieler hatten auch Nachwuchs. Fangen wir mal damit an, oder?
Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Ja, Marco Rühl, ne, ist Papa geworden, auf jeden Fall. Erst das Traumtor gegen den gegen Union Berlin und der ist Papa geworden. Deshalb gab es Applaus beim Training, ne? Alle, die Journalisten haben sich gewundert, warum, aber Horst Steffen hat dann das Geheimnis gelüftet, warum geklatscht wurde, weil Marco Rühl halt sagen wir schon Papa geworden ist. Und da gibt es einen Unterschied zu Sennelin, ne? Also die Familie von Marco Rühl hat ihn nach Bremen geschickt. Lin sollte wohl irgendwie, weiß gar nicht, der Lin wohnt, glaube ich, in Bremen. Ne? Ist wurde das Kind von Lin nicht hier geboren, in Bremen? Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Lin nicht gespielt, aber Marco Rühl ist auf jeden Fall einsatzfähig. Aber das Kind ist jetzt auch, glaube ich, vor 2 Tagen geboren worden, ne?
Genau, weil Sennelin war so, dass es in Belgien geboren wurde. Und deswegen das dann und zeitgleich ja dann Richtung, ich glaube, Freitag damals war vor dem Heidenheim-Spiel, meine ich.
Ja, ja.
Und ja, genau. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Horst Steffen heute in der Pressekonferenz extra nochmal darauf angesprochen, natürlich mit einem Lob, dass alle Beteiligten sich, ich sag mal, Bundesliga spielfreundlich verhalten haben und das Kind jetzt schon da ist. Also da erstmal nochmal Glückwunsch. Und damit der Grüll natürlich dann auch ein Kandidat für das Samstagsspiel in Mainz ist, beziehungsweise ja morgen die Abreise nach Mainz. 4.000 Werder-Fans da, wie immer.
Ja.
Würde ich fast sagen. Und wir haben es ja schon mal angesprochen. Ihr habt auch schon ein bisschen was geschrieben. Niklas Stark ist auch im Kader dabei. Ich wollte jetzt gerade mal sagen, eigentlich gibt es sozusagen schon die ersten Überschriften so mit 4 Innenverteidigern um 2 Positionen, aber Horst Steffen hat es ja schon gesagt, ist eher so ein Einwechselspieler, also kämpfen gerade eben 3 Spieler um 2 Positionen, wenn man davon ausgehen könnte, dass Isaac Schmidt halt Linksverteidiger spielt.
Ja, wie gesagt, er lässt sich ja nicht in der Aufstellung reingucken, wie jeder Trainer sich nicht in der Aufstellung reingucken lässt, sagt er auch bei jeder Pressekonferenz, aber er hat durchklingen lassen, du hast es gerade gesagt, dass Niklas Stark auf keinen Fall von Anfang an spielt. Also dementsprechend ist dann die Diskussion, die wir beiden schon letztes Mal entfacht haben, da haben wir auch die User schon gefragt. Also meiner Meinung nach wird Koulibaly und Friedl definitiv die Innenverteidigung spielen. Er nimmt, wird Koulibaly nicht rausnehmen. Isaac Schmidt wird links spielen und rechts spielt dann der Yuki. Und leider wird Amos Pieper dann trotz 2 guter Leistungen auf der Bank sitzen, meiner Meinung nach.
Genau, also wie gesagt, ich finde das eine super interessante Sache, weil klar, der Hype ist riesig. Wir haben darüber gesprochen. Erste Scouts quasi sogar vor Ort. Scoutet wird natürlich immer durch Videoaufnahmen und so weiter und so fort. Dann gab es schon Themen hier, Elfenbeinküste hinterher, Koulibaly, ne? Nächstes Talent verlässt den DFB hin und her und gleichzeitig auch nochmal diese Themen, die immer dann wieder mit hochkamen. Das hatten wir schon vor ein paar Wochen mal über Mio Backhaus und Interesse vielleicht Richtung Japan und Weltmeisterschaft, also beide Verbände, die mit einer Weltmeisterschaft dienen können. Aber es ist natürlich auch alles wieder ein bisschen zu schnell. Die sollen erstmal ein paar Spiele Fußball durchbringen.
Danke.
Aber ich hatte interessanterweise, irgendjemand das mal rausgesucht, hat man eine Statistik zumindest zwischen Friedl und Koulibaly mal aufgezeigt aufgrund der Spiele und dann gab es auch irgendwelche Verteidigerwerte und da muss man schon sagen, was ich ja auch vorhin erwähnt habe, ich kann das jetzt euch leider nicht so zeigen, aber man sah schon, dass da in vielen Faktoren der Friedl dann doch nochmal ein ganz anderes Level hat, von daher ist es echt ein interessantes Thema, ob man wirklich den Jüngeren spielen lassen soll, obwohl vielleicht Pieper hat es ja auch selbst gesagt, dass er in letzter Zeit wirklich noch mehr für den Fußball getan hat. Ja? Das ist auch mal eine schöne Aussage. Das heißt, vorher hat man zu wenig getan als Fußballprofi. Dass er da auf einem guten Level ist und nicht so ganz einfach. Ja, ich sage jetzt mal, wenn die gleich auf sind von der Qualität, okay, gehe ich mit. Aber wenn man das jetzt, klar, man kann das nicht so eins zu bewerten. Nicht jede Statistik bringt mich da weiter. Aber ich finde auch gerade so links, rechts, also eine Kombination davon ist schon interessant. Ich bin mir nicht sicher. Aber für Werder wäre es natürlich mit Koulibaly besser aufgrund des Verkaufs, aber dann denke ich halt schon wieder daran, dass er halt bald geht. als Trainer, wenn ich mir jetzt die Leistungen von FIFA angucke, wäre es, glaube ich, gerechtfertigt, auch mal Koulibaly rauszunehmen und Friedel mit ihm spielen zu lassen. Weil schlussendlich bringt es uns ja auch nichts, dass einer spielt die ganze Zeit, auch wenn er es solide gemacht hat, nur weil er 18 Jahre alt ist. Und da so ein Hype entsteht, wenn andere besser sind.
Boah, Steffen, ich zitiere ihn mal aus, ich glaube, das war sein Zitat aus der Pressekonferenz. Er guckt nicht nach alt oder jung, er guckt nur, mit welcher Mannschaft er das nächste Spiel gewinnen kann. Also ob er 18 ist oder nicht, interessiert ihn nicht. So hat er es in der Pressekonferenz gesagt. Er will nur immer gucken, er guckt sich den Gegner an und anhand des Gegners stellt das dann auch auf. Und da sagt er, er guckt dann nicht nach dem Alter, er will nur die Mannschaft sehen, mit der er gewinnen kann. Ja, du hast recht, also Amos Pieper hat es definitiv verdient. Wir gehen mal davon aus, dass Marco Friedl, wenn einer fähig ist, Außenverteidiger zu spielen, wie Isaac Schmidt, dass Marco Friedl definitiv nach innen rückt, was ja auch total gerechtfertigt ist. Also die Außenverteidiger stehen ja beide und dann, wie du schon gesagt hast, wie ich glaube ich aus deinen Worten höre, tendierst du zu Amos Pieper, ich tendiere zu Koulibaly und dann wird der Horst Steffen uns am Samstag um 14.30 Uhr, werden wir alle dann wissen, eine Stunde vorher kommt die Aufstellung raus, wer dann vertraut, wie gesagt, nochmal, ich bleibe beim Koulibaly.
Also wirklich sehr spannendes Thema. Wie erwähnt, schreibt auch gerne mal euren Kommentar dazu. Da, glaube ich, die mit die spannendste Aufstellungsthematik. Wir müssen dann gleich nochmal zu deinem Zettel kommen. Am besten kommen wir jetzt zu deinem Zettel. Ist gut, weil sonst reden wir jetzt die ganze Aufstellung durch. Ansonsten gab es ja nicht so viel zu sagen. DFB-Pokal, ja, leider nicht dabei. Und alles andere hatten wir letztes Mal schon besprochen. Von daher gehen wir jetzt mal Richtung Zettel und dann sehen wir weiter.
Ja, DFB-Pokal willst du großartig zu sagen. Ne? Es ist halt nur bitter, dass du als Werder-Fan, haben wir es ja auch schon groß angekündigt, als einziger Bundesligist da in die Röhre guckst. Die anderen 17 Bundesligisten haben alle gespielt, außer wir. Natürlich sind es auch ein paar ausgeschieden. Ich natürlich auch daran, dass es Bundesliga-Duelle gab. Erste Bundesliga gegen erste Bundesliga war so wie Augsburg, auch ausgeschieden gegen Zweitligisten. Ja, Leverkusen hat sich richtig schwer getan, Paderborn. Aber wie gesagt, DFB-Pokal ist immer ein geiler Wettbewerb, wo Werder immer sehr, sehr gut ausgesehen hat, zurzeit nicht, deshalb tat es weh. Jetzt aber nach vorne gucken.
Bevor du loslegst, nochmal eine schöne Sache, weil das war Stefan auf der PK, du hast es ja auch gehört, gesagt, das fand ich auch lustig. Eigentlich so eine Geschichte, die wir sonst immer selber auch erzählen können. Eine schöne Kombination, weil ja zum Beispiel Stuttgart und Mainz zweimal hintereinander gespielt haben. Ich glaube, Darmstadt und Schalke. Und wären wir weitergekommen, hätten wir mit Union Berlin auch nochmal zweimal hintereinander gespielt. Also das sind wirklich diese Kleinigkeiten, die der Fußball immer so schreibt, diese Kombinations-Hin- und Rückspiele quasi wie beim Europapokal in der K.O.-Phase so gefühlt. Ja. Davon war der Ergänzung.
Ja, das stimmt, definitiv. Okay, jetzt aber geht's los zur Vorschau. Samstag 15.30 Uhr, unser Auswärtsspiel beim SSV Mainz 05. Gegründet wurde FSV Mainz 05 am 16.03.1905. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Mitglieder, Stand 1. Juli 2025, hat der FSV Mainz 27.000 Mitglieder. Wir spielen im Stadion Mefa Arena, wo 33.305 Zuschauer reinpassen. Die Erfolge von Mainz 05 war der Aufstieg in der ersten Liga 2004 und 2009, Aufstieg in der zweiten Liga 1988 und 1990 und sie haben auch schon europäisch gespielt, dreimal schon an der Europa League teilgenommen und diese Saison spielen sie sogar in der Conference League, weil sie letzte Saison Sechster in der Bundesliga geworden sind. Der Trainer ist immer noch Bo Henriksen, ist 50 Jahre alt. Seine Trainerkarriere hat begonnen 2006 bis 2014 bei Bronsboy. 2014 bis 2020 war er bei Horsens. Und 2021 bis 2022, endlich mal bekannter Name, hat er den FC Midtjylland trainiert. Und 2022 bis 2024 den FC Zürich. Und seit 2024 ist er bei Mainz 05. So, Sepp, die aktuelle Tabellensituation. FSV Mainz 05 ist aktuell Tabellen 16. 4 Punkte auf der Habenseite, 9-16 Tore. 1 Spiel gewonnen, 1 Spiel unentschieden gespielt und 6 Spiele verloren. Die haben bisher erst 1 Spiel gewonnen und das war in Augsburg. Werder ist aktuell Tabellenneunte. 11 Punkte auf der Habenseite, 12-16 Tore, also genauso viele Gegentore bekommen wie Mainz. 3 Spiele gewonnen, 2 Spiele unentschieden, 3 Spiele verloren. Jetzt aber das total Interessante. In der Heimtabelle ist Mainz Tabellen-18. Wir haben zu Hause in 4 Spielen noch keinen einzigen Punkt geholt. Also zu Hause 0 Punkte bisher in 4 Spielen. 3-8 Tore. Und die haben zu Hause ihre Spiele gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Leverkusen und gegen Köln verloren. Also sind ganz, ganz interessant. Keinen einzigen Punkt zu Hause geholt nach 4 Heimspielen. Also die werden natürlich richtig, richtig heiß am Samstag sein, gegen uns dann endlich mal einen Punkt zu holen, geschweige denn zu gewinnen. Also die Statistik hat mich schon echt aus dem Stuhl gehauen. Als ich die gerade gelesen habe, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Werder ist auswärts Tabellen 13. Wir haben auswärts 4 Punkte geholt. 7-10. Haben auswärts in Gladbach gewonnen, haben in Heidenheim einen Punkt geholt, aber haben auch in Frankfurt verloren und in Bayern verloren. Die Bundesliga-Bilanz insgesamt gegen Mainz, 36 Spiele, 18 Spiele gewonnen, 7 Spiele unentschieden, 11 Spiele verloren, 48-46 Tore. Im Pokal haben wir 3-mal gegen Mainz gespielt, 2-mal gewonnen, 1-mal verloren, 6-4 Tore. So, jetzt wird's interessant, Sepp. Ich schreibe ja immer das letzte Spiel raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du dich daran noch erinnern kannst. Also, als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich, kannst dich ja gar nicht daran erinnern. Dann habe ich mir aber den Spielverlauf mir angeguckt, da wusste ich, da war das. Ich kann dir sagen, das war Freitag, der 31. Januar 2025, am 20. Spieltag. Und Werder hat 1-0 gewonnen durch ein Tor von Bittencourt in der 14. Minute. Aber Sepp, was war denn das Besondere an dem Spiel?
Also, ich mich nicht erinnern kann, dass Bittencourt ein Tor geschossen hat, oder?
Gab's nicht. Ja.
Nee, weiß ich nicht. Gab es da mehrere gelb-rote Karten oder so?
Ja, jetzt weißt du wieder, wenn ich dir das sage. Der Stark hat in der 93. gelb-rot gesehen und der Friedel in der 94. gelb-rot. Da haben wir doch nachher nur noch zu 9 gespielt. Da gab es so 7 Minuten Nachspielzeit und weil der Friedel den Ball nicht rechtzeitig zum Mitspielen
hat. Ja. Bitte? Da hat er sich so aufgeregt, so extrem, ne?
Ja, genau. Und er hat doch eine gelb-rote Karte gekriegt, der Stark, weil er den Ball nicht rechtzeitig wohl dem Mainzer Spieler zurückgeworfen hat oder irgendwie sowas, meinte der Schiedsrichter, obwohl er ihn doch sofort zurückgeworfen hat. Also das Entscheidende war eigentlich nicht das 1-0, das Entscheidende war die 93. und 94. Minute, ne? Auf jeden Fall mit den Toren. Auf jeden Fall. Mit den gelben Karten. Mit den gelb-roten Karten, die Tore waren egal. So, dann das Formbarometer, Sepp. Die letzten 5 Spiele hat Werder 7 Punkte geholt, 4-9 Tore. Wir haben 2 Spiele gewonnen gegen Union Berlin und gegen St. Pauli. 1 Spiel unentschieden gespielt in Heidenheim und zu Hause gegen Freiburg und in Bayern verloren. So, die Mainzer, das Formbarometer, die letzten 5 Spiele haben die nur 3 Punkte geholt, 5-12 Tore. Und bei den letzten 5 Spielen war ein DFB-Pokalspiel dabei und ein Conference-League-Spiel dabei. Und der einzige Sieg war halt im Conference-League-Spiel von Mainz, das 1-0 gegen Mostar. Sonst haben sie, wie gesagt, gegen Stuttgart verloren in der Bundesliga und noch 2 andere Bundesligaspiele verloren. So, Sepp, jetzt zu dir nochmal. Die Mainzer werden mit Schaum vor dem Mund am Samstag spielen, weil die wollen ja irgendwann ihren ersten Heimsieg landen. Und 4 Spiele alle verloren. Das ist schon krass, oder?
Ja, waren aber, glaube ich, auch 1-2 gute Mannschaften dabei. Auch wieder die wieder erstarkten Leverkusen haben. Die waren ja nicht ganz so schlecht wie wir. Also wie gegen uns so rum. Bin voll bei dir, hätte ich es auch nicht gedacht, aber klar, die stehen unten drin, haben Europa League beide Spiele, meine ich, gewonnen gehabt, sind jetzt ausgeschieden und ich glaube, die beklagen sich so ein bisschen, dass die hinten ihre Struktur und ihre Abwehr nicht so hinbekommen. Ich habe mal irgendwas heute Morgen noch mal ein bisschen recherchiert gehabt und da so ein bisschen so ein Transfermarktforum ein bisschen durchgelesen und reden über löchrige Abwehr, dass sie ihre Sachen nicht so hinbekommen. Und ansonsten glaube ich dann wahrscheinlich auch nochmal gefasst, wie das Spiel ist. Und ich fand, die haben ja doch, hat auch, glaube ich, Horst Steffen gesagt, nie jetzt so ganz klar gewonnen oder vielleicht vom Ergebnis hier und da mal klar, aber waren eigentlich immer ganz gut im Spiel. Von daher, glaube ich, wird so ein Spiel wie gegen Heidenheim nicht einfach. Und wenn du danach lässt mit dem Engagement, werden die ihre ersten Punkte holen, die Mainzer. Von daher müssen wir da volle Kanne gegenhalten. So wie immer.
Wir sind ja eigentlich gewarnt, ne? Siehe das Spiel in Heidenheim. Heidenheim war ja auch mit dem Rücken zur Wand bei dem Spiel und die erste Halbzeit von uns war ja eine absolute Katastrophe. Eigentlich müsste die Mannschaft da gewarnt sein und ab der ersten Minute Vollgas geben. Die werden kratzen, die werden beißen. Die haben Dominic Quay in ihrer Mannschaft, der ja den Rekord mit den gelben Karten in dieser Saison aufstellen kann. Also da wird es auf jeden Fall mal ein bisschen gesenzt auf dem Platz. Wahrscheinlich nicht nur von ihnen, sondern die werden alle brutal in die Zweikämpfe gehen, die Mainzer. Und da wird uns schon irgendwas Heftiges erwarten, sag ich jetzt mal so, du musst halt dagegenhalten. So wie wir es in Heidenheim nicht gemacht haben, so musst du in Mainz ab der ersten Minute voll da sein und sofort zeigen, so, ihr könnt heute machen, was ihr wollt. Ihr gewinnt heute hier nicht, auch wenn ihr noch kein Heimspiel gewonnen habt.
Genau. Denke ich, ein reines Einstellungsthema, so wie du es gerade angesprochen hast, geht man dann mit der falschen Einstellung rein, dann wird es nichts. Denn Mainz muss man auch klar sehen, 4 Punkte, das ist auch schon erwähnt. Mit dem Sieg auch bei 7 Punkten, da springt man schon in der Tabelle wieder ein paar Plätze nach oben. 4 Punkte dann nur noch auf uns Abstand. Und hatten, glaube ich, auch schon das eine oder andere Spiel. Haben wir ja auch gerade schon gehört. Die hatten ja auch Leverkusen, Dortmund, Leipzig, ich meine, allein bei den Heimspielen auch. Ne? So, das heißt, da dreht sich das Tableau ja auch so ein bisschen vielleicht wieder in eine andere Richtung für die. Ja, wie immer, das sind so Spiele in der aktuellen Phase, sind wir vielleicht minimal favorisiert, was das angeht, so aufgrund der letzten Partien, so ein bisschen, ne, weil wir jetzt die Punkte mitnehmen. Aber trotz allem brauchen wir eine gute Aufstellung, mit Pipa natürlich dann, wie du weißt. Und ja, müssen einfach gucken, dass wir unsere Punkte holen, ja, weil 11 Punkte ist halt noch sehr wenig. Und irgendwann wachen diese ganzen Mannschaften unten auch auf. Und 8. Spieltag ist es noch sehr lang, auch in der Hinrunde, beziehungsweise dann bis zur Winterpause, finde ich.
Ja, definitiv dabei. Also, wie gesagt, er wurde ja auch angesprochen, der Holstein in der Pressekonferenz auf Mainz und Wolfsburg, Gegner halt geknackt sind, sage ich jetzt mal so. Die Wolfsburger, hast das ganz kurz mal, Wolfsburger hast gehört, unter der Woche DFB-Pokal-Zuschauerzahl. Hast du das mitgekriegt gegen Kiel, wie viel da waren?
Nee.
8.000. 8.000 Heimspiel Wolfsburg gegen Kiel. Das nochmal dazu. Ja, also, das ist schon schade. Ne? Das nochmal. Ich lasse es so stehen, liebe User. Ihr wisst, was ich damit meine. Auf jeden Fall. Aber das ist schon richtig schwach. Vor 8.000 Zuschauern Pokal, zweite Runde gegen Kiel. Was ja eigentlich auch fast ein Nordderby ist. Die Kieler werden wahrscheinlich auch ein bisschen was mitgebracht haben. Also schon sehr enttäuschend. Aber wir bleiben bei Werder Bremen. Wie gesagt, aus den beiden Punkten. Wir haben ja gesagt, aus den drei Spielen Union Berlin, Mainz und Wolfsburg 7 Punkte, 3 haben wir schon, also sollten wir noch 4 holen. 6 wäre natürlich noch besser, auf jeden Fall. Und ja, beide auf Augenhöhe, beide Gegner definitiv, Sepp. Also da ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben keine Chance gegen die. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass wir sagen, die schlagen wir vorbeigehen. Das geht natürlich gar nicht. Also, meiner Meinung nach, du hast es gerade richtigerweise festgestellt, Kopfsache. Also wird eine ganz, nehmen wir den Kampf an von Mainz oder nehmen wir den Kampf nicht an? Wenn wir den Kampf nicht annehmen, dann verschenken wir wieder die Punkte und nehmen wir den Kampf an. Kratzen wir auch, beißen wir auch, dann ist natürlich da auch drin, dass wir da was holen.
Wie würdest du sehen in der Aufstellung? Also, sag jetzt mal Mittelfeld und Sturm analog zum letzten Spiel?
Ja, definitiv Lean und Stay, das sind ja sowieso 100% immer gesetzt. Ja, Boniface, der hat ein gutes Spiel gemacht, hat mehr Fitness, never change a winning team. Sag ich jetzt einfach, was Steffen sagt ja in der Pressekonferenz, dass der Spruch interessiert ihn nicht. Er guckt immer, auch gegnerabhängig und so weiter, wie ich es gerade schon gesagt habe. Aber ich bleibe dabei, Sepp. Ja, genauso wie das letzte Spiel. Also es war dann Grüll, es war Vangula, es war Romano Schmid, es war Boniface und dann habe ich keinen vergessen. Ne?
Nee. Und genau, Lino Day hat es davor erwähnt. Genau. Ich habe jetzt euren Kommentar dazu, eure Aufstellung. Ich denke, es gibt jetzt auch nicht so viele Alternativen. Grüll, muss man auch sagen, 2 Tore geschossen, nochmal ein bisschen Power durch die...
Papa geworden, also unser Spiel.
Angula ist halt auch so eine Art Dauerstammspieler. Projata ist bei denen nicht, brauchen wir jetzt gerade eben nicht. Und alles andere haben wir sonst besprochen. Man kann vielleicht noch sagen, insgesamt gut, dass Wöber jetzt auch schon wieder im Lauftraining zumindest ist, also neben dem Platz. Auf dem Platz, aber neben dem Platz, wenn ihr so wollt. Das ist sicherlich ganz positiv, dass da vielleicht auch nochmal ein bisschen Kombination reinkommt. Wobei man muss auch sagen, ehrlicherweise perspektivisch eher als Innenverteidiger, den will ich jetzt auch nicht unbedingt als Außenverteidiger sehen, trotz der Vorbereitung, wäre jetzt vielleicht dann noch ein Backup für andere Themen. Sollte Friedl uns vielleicht nochmal verlassen und so weiter und so fort. Wie auch immer, können wir uns dann später mal drüber unterhalten. Ich überlege jetzt gerade, Scoop. Aber ich glaube, wir haben jetzt nichts, außer jetzt noch natürlich einen Tipp. Ich bin ja sehr positiv gestimmt und tippe jetzt mal sogar, aber ich tippe mal was Richtiges für Fußballfans. 3-2 Sieg für uns.
Okay. Also meinst du, die 5. Heimniederlage von Mainz hintereinander wird es am Samstag geben?
Okay. Ein richtiges Spektakel, wie damals, als, ich glaube, Köln reinkam und uns noch in der Unterzahl. Ich sage jetzt auch, was du angesprochen hast, hier mit den gelb-roten Karten von Stark und Friedl. Rote Karten gibt es auf jeden Fall auch bei dem Spiel.
Ja, aber du Torschützen fehlen dir noch, wenn du sagst 3-2 Sieg?
Lass mal was Torschützen. Bei 3 Toren auch Boniface, oder? Boniface, Keke Top und Lienen.
Keke Top und Lienen. Okay, Lienen, der soll endlich mal sein erstes Tor schießen, ne? Das ist ja dein Hauptaugenmerk.
Natürlich auch mal, wenn er jetzt von Anfang an spielt und Keke Top kommt dann irgendwie rein, Boniface kann nicht mehr, das Spiel steht gerade 2-2 und ich sag ja, alle Dramatik, damit die 4.000 Fans völlig ausflippen und da den Karneval quasi in Mainz schon eröffnen, 10 Tage zu früh.
Ja, wie gesagt, ich Ich lasse mich von deiner Euphorie mittragen und ich tippe aber einfach mal ein 1-0. Wieder mal ein 1-0. Wir können ja 1-0 dann Pauli, 1-0 Union Berlin. Jetzt war ich beim 1-0. Aber was natürlich auch Charme hat, ich sage auch Torschütze Sendelin, damit er endlich mal ein Werder-Trikot trifft. Einfach.
Sehr cool, dann gerne mal eure Tipps da auch rein und sonstige Anmerkungen. Vielleicht hat man noch ein paar schöne Statistiken, alles sicherlich sehr interessant. Ich will auch einen kleinen Blick wagen, einmal auf die Frauenbundesliga. Da geht es auch wieder weiter. Die deutschen Damen sind ja, glaube ich, eine Runde weiter in der UEFA Nations League. Ich weiß es gar nicht. Ich dachte vielleicht, das Finale kommt dann auch, aber das kommen wir anscheinend noch ein bisschen später. Sind jeweils gegen Frankreich weitergekommen und jetzt ist wieder Bundesliga am 1.11., also am Samstag um 12 Uhr zu Hause gegen Union Berlin. Union Berlin, ein Neuling in der Liga, punktgleich mit uns, Duell 8. gegen 7. Union Berlin hat ein bisschen bessere Tordifferenz, also da ein Spiel auf Augenhöhe, wie man so schön sagt. Wir sollten, nachdem wir, glaube ich, auch ein paar Spiele jetzt verloren hatten, auch gerne wieder punkten, weil sonst wird es ja ein bisschen kritisch. Dann kommen wir zu unserem Problemkind. Der hört mich hier schon schwer atmen. 2.11. Sonntagsspiel, 14 Uhr. Bremen 2 gegen VfB Oldenburg. Letztes Mal schon angekündigt, VfB Oldenburg. Tabellenzweiter. 15 Spiele, 37 Punkte. Meppen als Erster hat ein Spiel mehr und einen Punkt mehr. Also vielleicht sogar auch ein Tabellenführer der VfB. Das sieht nicht gut aus. Und ich habe ja euch schon gesagt, dass wir auf jeden Fall mit 3 Absteigern rechnen können. Weil Havelse es, glaube ich, nicht schafft, auch wenn die Saison natürlich sehr früh ist noch, was den Anzahl der Spieler angeht. Und dann wird's happig. Und irgendwann kommt die große Schelle auch, was den Tabellenplatz angeht. Dann rutschen wir mal eben auf Tabellenplatz 13 runter. Also ein wichtiges Spiel. Es wäre jetzt mal nach den schwachen Leistungen schon gut, wenn wir da gewinnen würden.
Also bin ich bei dir. Wie gesagt, mal meine Meinung über die U23 habe ich jetzt schon hier so kundgetan in dem Podcast. Wird Zeit, dass da mal was passiert, weil es ist ja unmöglich, was da leistungsmäßig abgeht. Ich möchte aber gerne noch mal ein Thema mit dir aufmachen, selbst was wir vor 2 Sendungen, glaube ich, auch schon mal aufgemacht haben. Thema, jetzt wird es heute sogar angesprochen, Mio Backhaus, japanische Nationalmannschaft, Koulibaly, Nationalmannschaft Ghana, der Elfenbeinküste, Entschuldigung, Nationalmannschaft Elfenbeinküste oder deutsche Nationalmannschaft. Also Sepp, wie wir es schon damals gesprochen haben, das geht mir doch alles viel zu schnell. Denn Mio Backhaus, ja, war U21 deutscher Nationaltorhüter, ja, ist gut. Aber hat jetzt 5 oder 6 Bundesligaspiele gemacht. Denn Koulibaly macht gerade mal 5 oder 6 Bundesligaspiele. Ja, ganze Hype, ne? Also das geht überhaupt gar nicht. Auch hier, wenn ich das sehe mit dem Karl von München, ne? Wie heißt der mit Vornamen? Also, ihr wisst, wen ich meine, den Karl von München, der auch 17 Jahre ist, der da immer schon 2 Tore gemacht hat und so weiter. Ja, die Qualität ist da. Aber lass die Jungs doch erstmal langsam aufbauen. Also, wie kann ich da schon als Journalist, als Reporter in der Pressekonferenz, für welche Nation sollen die sich entscheiden? Ey, die sind noch lange nicht vom Länderspieldebüt. Deutschland hat super Torhüter, um Thema Mio Backhaus aufzugreifen. Auf jeden Fall. Also, da haben wir nie Probleme, den schon dahin zu bringen, auch wenn er U21-Torwart war. Sepp, also, da bin ich zu alt dafür, aber das geht mir doch alles viel zu schnell. Warum werden die schon mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht? Weißt du, wie lange ein Lothar Matthäus damals gebraucht hat, bis er in der Nationalmannschaft gekommen ist? Das hat auch gedauert.
Andere Zeiten. Und Mio Backhaus ist natürlich noch weiterhin Torwart der U21. Also wird er weiter nominiert. Ich bin dabei. Wir haben auch bei Asen, habe ich die Überschrift gelesen. Ich glaube, hier war unter der Woche League Cup oder irgendwie sowas, ein 15-Jähriger, der dann gespielt hat. Ich glaube, bei Gladbach habe ich auch nochmal jetzt gesehen, kam auch beim Pokal oder so auch irgendwie so ein 17-Jähriger, 16-Jähriger rein. Ja, das ist mir auch alles zu wild. Die Schlagzeilen immer, nächstes, ich habe es ja gerade erwähnt, ne, nächstes Talent läuft weg. Alle sind super Talente, die 3-mal den Ball hochhalten können. Okay. Wir haben auch gesehen, wie du es gesagt hast, ein bisschen weniger auch mediales Interesse hätte vielleicht auch jemand wie Mukuku, der dann jetzt auch im totalen Loch ist, auch geholfen. Wie hieß der nochmal? Der auch mal von Kiel nach Bayern dann nachher gegangen ist, so ein Stürmer, der war auch schon die Sturmhoffnung für
Deutschland. Fiete ab.
Völlige Versenkung danach, ja, ne? Und so weiter und so viel. Und so. Halt, allein unsere beiden Jungs damals noch U17 Europameisterschaft mit Trinks und die, ne? Trinks macht, glaube ich, das Tor oder so, da hat sich auch gefreut und dann hin und her und nachher dann jetzt irgendwie eine Karriere. Boah, ich weiß gar nicht, ist der eigentlich sogar in Australien oder in Singapur, ich weiß gar nicht mehr.
Ja, er ist noch Torschützenkönig geworden oder irgendwie sowas, ne? Genau.
Ja, genau. Also, ja, ich bin da bei dir, aber so schnell ist halt die Zeit, weißt du selber, wie gesagt, Koulibaly, Ablösesumme, 25 Millionen im Sommer. Und Marvin Ducksch mit Scorerkönig, 3 Jahre, zahlt keiner 5 Millionen. Was soll man dazu sagen? Das sind ein Spieler mit 200, 300 Spielen, erste und zweite Bundesliga. Ist es halt einfach verrückt und ich bin bei dir. Damals mussten die auch erstmal die Bälle tragen. Und jetzt ist jeder, der diese Fantasie hat, ein Superstar und viele scheitern halt auch daran. Ne? Aber gut, also so viel Geld drin und so weiter und so fort. Viele Berater, jeder will Geld verdienen. Ja.
Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, der Koulibaly, den haben wir doch vom HSV geholt, ne? Und zu Gesprächen in Bremen ist er damals mit dem Hubschrauber eingeflogen. Hast du das eigentlich auf dem Schirm? Wusstest du das?
Ja, stimmt. War er das, ja, ne? Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Ja, gut. Aber das hat der Berater ja gemacht, die Inszenierung. Aber das passt ja auch dazu, ne? Das ist es. Ja. Wir haben jetzt aber auch, glaube ich, einen ganz interessanten Nachwuchsmann da beim HSV. Also ich meine, Glück, dass wir ihn da geholt haben, aber war sicherlich auch nicht ganz günstig. Der ist ja bestimmt mit einer Ablösesumme oder mit einer Handquetschung gekommen von ein paar, ich würde das mal hier mal so einen Raum werfen, ein paar 100.000 Euro vielleicht schon. Also, ja. Ist eine verrückte Welt. Wir sind zu alt dafür, ja. Wir sind noch normaler Fußball, wo du rausgekommen bist aus der Jugend, selber vielleicht mal im Seniorenbereich bei deinem Verein gespielt hast, wie das ja viele von euch auch kennen. Da warst du erstmal zurückhaltend und warst froh, dass du das letzte Bänkchen bekommen hast in der Kabine.
Ja. Also nur, das wollte ich nochmal sagen. Ich bin mal gespannt. Lass uns mal im halben Jahr oder ein Jahr gucken, ob die beiden echt schon zur Nationalmannschaft eingeladen wurden. Wir schauen mal, aber wie gesagt, auch wieder mit der Ablösesumme schon wieder 25 Millionen für Koulibaly und sowas. Wie gesagt, das geht mir alles zu schnell.
Aber erstmal lassen wir sie ein bisschen spielen für uns. Ist ja auch gut. Sollen erstmal gute Leistung bringen. Auch schönes Interview vielleicht zum Abschluss noch Mio Backhaus, auch in der Deichstube, über die ganzen Rivalitäten mit Heinz so ein bisschen, Japan, Deutschland, dieses Thema. Und auch Kaskeke Topf, ein sehr guter Freund da von ihm ist. Könnt ihr euch natürlich alles immer anschauen, wenn ihr die App habt oder diesen Bezahldienst von der Deichstube. Seine Linien war auch noch bei Werder.de auf der Seite. Auch gut durchlesbar, ein bisschen die Themen, wie er quasi als vor dem Fernseher das dann sich dann anschauen musste, während seiner Geburt, nicht seiner Geburt, sondern der Geburt seines Kindes. Ja, alles schöne, interessante Themen, aber für uns relevant und für euch auch. Wir wollen nicht so viel quatschen. Da schon wieder 27 Minuten hier, wenn ich hier oben drauf gucke. Ganz wichtig, Thema 3 Punkte am Samstag. Ohne Scoop wieder, ganz schwierig. Hoffe, den Mann, du hast vorbereitet. Ansonsten sollte der Horst Steffen nochmal anrufen beim Scoop. Der kann ihm sicherlich nochmal helfen. In dem Sinne, Scoop, gerne deine letzten Worte. Wir dann hören uns dann wieder zum Nachbericht. Und dann bereiten wir uns natürlich vor auf das große Comeback vom Scoop nach 2-3 Wochen im Weserstadion mit dem Spiel in Wolfsburg. In dem Sinne, euch ein schönes Spiel und bis nächste Woche. Ciao.
Ja, mein Rausschmeißer bezieht sich auf Horst Steffen. Wie gesagt, der ist ja im Bilde, aktuelle Schrotsche und so weiter und so fort. Und liebe User, ich stelle euch mal eine Frage. Möchtet ihr, dass er in der Halbzeit wieder laut wird wie in Heidenheim oder möchtet ihr das nicht? In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein stehen wie auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.